Ja, ihr Lieben, wir haben vorhin gesungen, unser Land braucht neue Hoffnung. Ist das so richtig?
Ja.
Ich habe dazu jetzt einen Bibeltext, der sozusagen die Predigt eröffnet. Und das ist ein wunderbarer Bibeltext. Er steht in Matthäus 9 und dort erst im Vers 36. Matthäus 9, 36. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Unser Land braucht neue Hoffnung. Viele verschmachtete Menschen gibt's. Jetzt geht's weiter. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wann wird das geschehen, wie es hier steht? Wann werden die Arbeiter denn in die Ernte geschickt? Wo sind sie denn? Ja, aber wann ist Erntezeit? Was meint ihr? Manchmal so, meinst du so, ja. Ich habe hier eine Predigt gehalten, Aufbruch um Mitternacht. Könnt ihr euch noch erinnern? Und da habe ich euch gefragt, wann ist Mitternacht? Könnt ihr euch erinnern? Kannst du mir halt mal? Ich muss jetzt zeichnen. Ich mache jetzt eine Wiederholung. Aufbruch um Mitternacht. Das ist die Zeitlinie. Das ist die Wiederkunft Christi. Das sind die 10 Jungfrauen. Also die brechen auf. Ja. Und zur Mitternacht war ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Habt ihr noch im Gedächtnis, wer da schreit? Wer schreit denn hier? Wiederholung der Predigt. Schreien hier besonders gesegnete Christen? Müssten eigentlich, ne? Aber dieses Gleichnis zeigt, da der Bräutigam lange ausblieb, schliefen einige ein. Nee, ist falsch. Alle schliefen ein. Alle pennen sie. Das heißt, wenn einer schreit, bevor Mitternacht ist, dann wird's gefährlich. Dann ist er ein Schreihals. Dann sagt er, hey, es ist soweit. Und das sind gefährliche Leute, auf die müsst ihr ein scharfes Auge haben. Schreihälse, die vorher schreien, sind nicht die wahren Glieder einer Gemeinde. Denn es werden falsche Christi kommen und schreien und sagen, hey, er ist in der Kammer, komm, er ist in der Wüste, geh raus. Das sind die Schreier. Die sind schon da, ja. Und wehe, wenn wir in einer Gemeinde auch Leute haben, die sagen, oh ja, jetzt geht's los. Dann haben sie Anhänger. Und meistens ist es so, dass die dann auch Geld wollen. Ja? Also Religion ist ein Geschäft. Drum ist es wichtig, wem ihr die Gaben gebt. So, das war mal Aufbruch um Mitternacht Teil 2. Meine Frage ist jetzt, wann werden die neuen Arbeiter kommen? Da kann man sagen, die kommen immer, sind auch heute auch noch da. Moment mal, dieser Text, den ich euch gelesen habe, ist in einem Zusammenhang, Kontext. Und zwar Vers 35. Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen. Das ist übrigens die Sabbatschule, ja? Also, ihr wisst, was Sabbatschule ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Das Heft, wo man täglich Andacht macht. Also lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. In Kapitel 10, ein paar Verse weiter, heißt es, und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unsauberen Geister, dass sie die austrieben und heilten. Habt ihr die Bibel vor euch? Guckt ihr rein? Wie viele? Alle! Wo geschieht das heute, dass alle Kranken und alle Gebrechen geheilt werden? Wo? Ich wiederhole jetzt die Predigt. Ich habe doch den leitenden Pfingstprediger von Darmstadt eingeladen. Ich habe den Text gelesen, dass wir die Werke auch tun wie Jesus. Dann habe ich ihn gefragt, wenn Sie nur einen Menschen in Ihrer Pfingstgemeinde haben, der das tut, was ich heute gelesen habe, und zwar alle Krankheiten und alle Gebrechen heilen, dann fahre ich noch heute zu ihm hin. Und dann sagt er, wir müssen uns treffen. Denn da kann man an die Grenzen. Und da kommt jede, auch die Megachurches, die kommen an ihre Grenzen. Darum habe ich euch jetzt diesen Text gelesen, dass wir aufpassen, wenn Leute schreien, ja, hier und da, wir machen das schon. Nein, machen sie noch nicht. Es werden nicht alle Krankheiten und alle Gebrechen geheilt. Entschuldigt das, das bewegt mich jetzt. Wir werden das tun. Wann denn? Wenn es uns jammert, unser Volk braucht neue Hoffnung. Wenn es uns ans Herz greift, dann bereitet uns Gott vor, dass wir alle Krankheiten und alle Gebrechen heilen werden. Ab und zu geschieht das auch heute schon. Könnt ihr euch erinnern, ich habe euch doch eine Geschichte erzählt. Volles Wartezimmer. Ein Mann fängt an zu weinen. Wieso weinen Sie? Meine Mutter ist gestürzt. 5 Tage liegt sie im Koma. Ich habe Angst, dass sie stirbt. Dann sage ich, wir beten jetzt zu Gott. Und dann haben wir gebetet im vollen Wartezimmer. Großer Gott, lass doch die Mutter merken, dass wir jetzt für sie beten. Amen. Das ganze Wartezimmer hat Amen gesagt. Der Mann greift sich ans Herz und sagt, ich kann aufatmen. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich habe noch nie an Gott geglaubt. Ich habe noch nie gebetet. Aber da muss was dran sein. Der ruft mich später an und sagt, in dem Moment, wo Sie für meine Mutter gebetet haben, ist sie aus dem Koma erwacht und bei bester Gesundheit. Das erzähle ich euch deswegen, dass jetzt schon es möglich ist, aber nicht alle Krankheit und alle Gebrechen. Also stehen wir jetzt in einer Spannung. Und es ist ja auch eine interessante Zeit, dass ihr euch entscheidet, wo gehört die jetzt hin? Und ich habe einen Freund, einen katholischen Pfarrer. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, die ich jetzt erzähle. Kennt ihr die Geschichte? Werner Renz und der Pfarrer? Dann erzähle ich sie euch jetzt. Ihr wisst ja, dass ich Fernsehsendungen mache. Und dieser katholische Pfarrer aus Niederbayern, aus dem Ort Oberwiesenacker, in der Kapelle St. Willibald, der hat meine Fernsehsendungen gesehen. Und was ihn besonders angesprochen hat, war eine Zeichnung. Und diese Zeichnung zeigt Folgendes. Einen roten Pfeil. Der kommt von außen zu den Menschen. Das sind wir. Da ist der Mensch. Und da ist das Gegenteil. Das ist einer, der lebt im geschlossenen System. Das ist die Inspiration. Auch ein Atheist muss inspiriert werden. Auch ein Künstler kann nicht kontrollieren, wann und wo ihn die Muse küsst, also inspiriert wird. Auch ein Theologe muss gerade inspiriert sein. Und die Inspirationsfrage ist bei Theologen höchst komplex. Ja, da haben die Probleme, da gibt's Bibelkritiker und so weiter. Und auch ein Naturwissenschaftler muss inspiriert werden und auch ein Philosoph, ja? Alle müssen sie inspiriert werden. Und dann habe ich gesagt, das ist die Wellenlänge, die uns verbindet mit allen Menschen. Ja? Das heißt, man merkt's gegen den Wind, ob ein Mensch offen ist oder ob er alles besser weiß und in geschlossenen Systemen denkt. Ich habe also diese Sendereihe Denkwerkstatt. So, und dieser Pfarrer Eholzer, er heißt Thomas. Ich finde den Thomas einen wunderbaren Menschen. Der hat zu mir gesagt, kommen Sie in meine katholische Messe. Und zwar nach der Heiligen Messe gebe ich Ihnen die Erlaubnis, in meiner Kirche, St. Willibald, ja, zu predigen. Und das war im Mittelgang. Also übrigens, da ist das Tabernakel, da wo die Hostie drin ist. Da müssen die Leute in die Knie gehen, wenn sie da kommen. Dann habe ich gesagt, ich brauche aber eine Flipchart. Ja, was machen wir? Dann stellt er die Flipchart genau in die Mitte der Kirche, direkt vor dem Tabernakel. Und dann sagt er, sprechen Sie. Sag ich, über was denn? Können Sie sich auswählen? Okay. Dann spreche ich über Schöpfung und Evolution. Die Stunde kam gut an und da haben sie gesagt, kommen Sie wieder in die Kapelle St. Willibald? Sage ich, ja, wir waren schon per Du. Und dann sage ich, was soll ich denn predigen, sprechen, beim zweiten Mal? Da sagte, kannst du dir selber auswählen? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehst du aufs Ganze. Dann habe ich ihm gesagt, ich predige über Homosexualität und LGBTQ+. Und dann habe ich ihn getestet. Und dann sagt er, ja wunderbar, mach das. Dann sage ich, Moment mal, du weißt ja gar nicht, was ich bringe. Du weißt ja gar nicht, wo ich stehe in dem Punkt. Warum vertraust du mir? Das war die Vertrauensfrage. Und dann sagt er etwas, das ging mir mitten durchs Herz. Dann sagt er, ich habe deine Sendungen gesehen, ich habe das mit dem roten Pfeil verstanden, mit der Inspiration, mit dem Heiligen Geist. Du hast den Heiligen Geist und deswegen kannst du predigen. Da geht es einem eiskalt über den Rücken. Ja? Ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Am 9.11. bin ich zum 14. Mal in Oberwiesenacker. Und die vorigen Treffen haben sehr, sehr sensible Themen gehabt. Und ein Thema war, ja, da ging es darum, Unsterblichkeitslehre. Und der Thomas, heißt der Pfarrer, hat gesagt, ich habe einen besten Freund. Und der versorgt mich immer mit guten Informationen. Und dieser beste Freund redet mit einem Toten, mit dem Pater Pio aus Süditalien, der ist schon gestorben, hat Wunder getan, ist heilig gesprochen. Und der erscheint dem besten Freund vom Thomas Eholzer und der brieft ihn dann immer, nicht? Gibt ihm dann, das ist die Gegenseite, ja? Er hat es also nicht nur mit oben zu tun, auch mit unten, ja? Und dann sage ich zum Thomas, übrigens, wie hättet ihr denn reagiert? Ihr hört das? Angenommen, ihr sprecht jetzt da in der Kirche, was macht ihr denn jetzt? Ja, mit dem kann man nichts mehr machen, nicht? Dann komme ich gar nicht mehr, oder wie? Ich habe zu ihm gesagt, Thomas, du weißt aber schon, dass die Schlange gelogen hat. Die hat nämlich gesagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das heißt, Gott sagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Die Schlange sagt, stimmt ja gar nicht. Ihr werdet gar nicht sterben. Im Gegenteil, Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Das heißt, ihr werdet esoterisch, selbst erleuchtet und ihr werdet sein wie Gott. und wissen, was gut und böse ist. Am Ende der Predigt komme ich auf dieses Ding zurück. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Thomas, was machst du jetzt? Und dann hat er Folgendes gesagt. Und das ist so wichtig, Gemeindegründung, was ich euch jetzt erzähle. Er sagte, der erste Papst war der Petrus. Und dieser Petrus, der erste Papst, als Jesus fragte, wie denkt ihr, wer ich sei? Dann sagte er, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das hast du nicht von dir selber. Das hat dir der Heilige Geist eingegeben. Und kurze Zeit später spricht Jesus, ich werde gekreuzigt werden, ich werde sterben. Dann fährt der Petrus Jesus an und sagt, das widerfahre dir nun, ich nehme den auf die Seite. Und wie reagiert Jesus? Hebe dich hinweg, Satan, denn du weißt nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und dann sagte der Pfarrer Eholzer, Thomas, wenn aus dem Mund des ersten Papstes sowohl Segensworte als auch Fluchworte kommen können, dann muss man aufpassen. Merkt ihr, was da abgeht? Er hat eine Position bezogen, die über seiner Institution ist, weil er daran glaubte, dass der Heilige Geist alle Menschen anspricht. Und da hat keine Religion eine Sonderstellung. Auch nicht die Adventisten und auch nicht die katholische Kirche und auch nicht die evangelische oder Methodisten. Ja, das hat er begriffen. Als ich mal fragte, diese katholische Kirche, das ist ungefähr ein Kreis von 7, 8 Leuten, woran erkenne ich die wahre Kirche? Er sagte 3 Worte. Am Wort Gottes. Punkt. Deswegen studieren wir ja täglich die Bibel.
Das ist so wichtig.
Wie?
Wichtig.
Ja. Das ist, wenn ihr eine Gemeindegründung habt, dann ist das wichtig, dass ihr das einführt. Das ist wichtig, ja, das Wort. Ja, Tagesleitfaden. Und zwar reinschreiben, wörtlich. Ihr habt ja gesehen, ich mache da, ja, hier. Ja. Was ihr reinschreibt, bleibt in eurem Kopf. Was ihr dann am Sabbat untereinander austauscht, bleibt noch besser in eurem Kopf. Wir leben in einer Generation der geistigen Demenz, weil wir alles wegwischen. Wird alles frei Haus geliefert, Google und KI, ja. Du brauchst nicht mehr selber. Dein Hirn ist leer. Da genügt es auch nicht, wenn dein Herz sehr emotional ist, wenn das Herz nicht mit der Wahrheit des Wortes Gottes verschmilzt. Ja? Und das ist Kennzeichen der Adventgemeinde, das Wort Gottes in der Endzeit. Also das war jetzt die Wiederholung, Pfarrer Eholzer, die nächste am 9.11., da könnt ihr mal an mich denken, wisst ihr, welches Thema ich habe? Zur Hölle mit der Hölle. Und zwar habe ich eine Fernsehsendung gemacht, die darf ich dann im Pfarrhaus zeigen und dann mal sehen. Einen kritischen Punkt gab es. Und der hängt mit der letzten Predigt zusammen, die ich hier gehalten habe. Als ich vor dieser katholischen Gemeinde stand, sagte ich, das, was ich euch jetzt bringe, ist das Letzte, was ich euch sagen werde, denn danach werdet ihr mich nie mehr einladen. Was habe ich ihnen gebracht? Offenbarung 3. Danach sah ich eine offene Tür im Himmel und eine Stimme sprach und so weiter. Diese Tür führt in das zum Thron Gottes, ins himmlische Allerheiligste. Und was sieht man da? Man sieht die Bundeslade. Und was sieht man in der Bundeslade? Die 10 Gebote. Und was sieht man in den 10 Geboten? das Sabbatgebot als Zeichen für die Schöpfung, dass ich den Schöpfer anerkenne. Und dann kam der kritische Moment in Offenbarung 11, Vers 19. Habt ihr diesen Text mal aufgeschlagen? Schlagt ihn auf, Offenbarung 11, Vers 19. Und das hängt alles damit zusammen, mit dem Zeitpunkt, wo der Geist Gottes ausgegossen wird und Mitternacht ist und wir die Gaben bekommen, alle Krankheiten und alle Gebrechen zu heilen. So. Was steht in Offenbarung 11, Vers 19? Ja.
Ich lese auf der Hoffnung für alle. Da öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart und Treue Gottes, war zu sehen. Blitze zuckten über den Himmel und Donner, Erdbeben und gewaltige Hagelstürme erschütterten die Erde.
Ja, also danach sah ich den Tempel Gottes im Himmel offen und die Bundeslade für alle sichtbar. Dann habe ich dieser katholischen Gemeinde die Frage gestellt, Hand aufs Herz. Ich habe sie gefragt, wenn das die ganze Welt sieht, was meint ihr, welche Gebote sie da oben sehen? Das Original oder die Veränderung? Ja, das Original ist der Sabbat. Deswegen sind wir Adventisten. Und das sage ich jetzt den Katholiken, die den Sonntag haben. Als ich das ihnen zeigte und diese Frage stellte, war es für 2 Minuten still. Und dann habe ich gesagt, danke Herr, das war das letzte Mal. Nach 2 Minuten unterbricht der Thomas Eholzer die Stille und sagt, ich glaube, den Werner müssen wir wieder einladen. Merkt ihr, wir sind in einem wunderbaren Verbund. Wenn ihr das mit der Bundeslade habt, eine Botschaft, die geht auch an 660 Millionen Evangelikale in Amerika, die an die Entrückung glauben, die nicht drauf kommen, dass die katholische Kirche die Änderung des Grundgesetzes gemacht haben. Die kommen gar nicht auf die Idee. Die studieren Prophetie ganz anders. Die sagen, oh, ich habe ein Bild von mir. Gott hat mir etwas gesagt, prophetisch, dass ich dir eine Botschaft gebe und so weiter. Das ist etwas anderes als das prophetische Wort, das wir jetzt gleich studieren werden. Ich hoffe, ihr habt den roten Faden jetzt noch da. Unser Land braucht neue Hoffnung. Es jammerte ihn. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sind. Für wann denn? Wenn der Geist Gottes ausgegossen wird, das haben wir letzte Predigt dadurch gemacht. Und wenn er ausgegossen wird, dann gehen sie dem Herrn entgegen hier und dann merken sie unterwegs, die einen haben Öl und die anderen haben kein Öl. Und dann fangen die anderen, die kein Öl haben, also immer nur Gottesdienste besucht und sich nicht selber eingebracht, sondern nur Konsumenten sind. Gebt uns doch von eurem Öl. Das ist so, wie wenn man einen Heiligen anpumpt und sagt, gib mir von deinen überverdienstlichen Werken, damit ich auch davon etwas habe. Katholische Vermittlungs, wie soll man sagen, überverdienstliche Werke, ich war ja katholisch. Ja. Dann sagen die klugen Jungfrauen, nein, kauft für euch selbst. Und das sind mündige Christen, egal in welcher Kirche sie sind. Das sind keine Mitläufer. Und die, die jetzt noch nichts machen, ja, werden aber ausgebildet. Irgendwann einmal wirst du deine Gaben entdecken in dieser Gemeinde und dann wirst du dich einbringen. Aber nicht unter Druck, wo einer scharf angeguckt wird, also von dir würde ich ja schon erwarten, dass du jetzt mal irgendwas machst, nicht? Na, dann hast du keine Freiheit mehr. Also in so einer Gemeinde würde ich mich nicht wohlfühlen, nicht? Aber ihr wisst schon, was die Nina jetzt euch auch nahelegt, bei dieser großen Versammlung, wenn der kommt. Da ist es wichtig, dass ihr Initiative ergreift und die Gaben, die Gott euch gegeben hat, einbringt. Am besten täglich die studieren, Wort Gottes aufnehmen und das Gedächtnis stärken, dass das Wort Gottes Raum findet, zu Hause ist in deinem Bewusstsein, in deinem Leben. Und dann kannst du es gar nicht mehr erwarten, weil du dann Entdeckungen machst in der Bibel. Da muss ich am nächsten Sabbat, da musst du Sabbatschullehrer werden. Ja, weil, damit du das weitergeben kannst. Und wenn du es weitergibst, dann bleibt es. Das ist in den anderen Kirchen nicht so. Versteht ihr? Wir als Adventisten haben das Wort im Mittelpunkt. Nicht das Wunder, das Wort. Und darauf gegründet. Und wenn das Herz dann mit dem Wort verbunden ist, dann wissen ja, was das macht mit den Menschen, nicht? Ja? Aber die Nina ist ja, man kann sagen, die Nina macht schon, nicht? Na toll. Seid ihr Konsumenten oder lässt ihr weitermachen, bis sie nicht mehr kann? Es geht hier um einen ganz wichtigen Punkt. Wie geht's weiter? Spricht dich der Geist Gottes an? Heute, jetzt? Ja. Und jetzt kommt es darauf an, wie du reagierst. Bist du offen? Hier? Dann wirst du inspiriert. Und der Teufel wird versuchen zu sagen, das kannst du nicht, du bist eine Null. Ja? Und da wird er dich erinnern über die Pleiten, die du hast und die Peinlichkeiten. Und dann bist du so andächtig und hörst ihm zu. Ja, sagst du. Ja, du hast ja so recht. Du bist so ein Dussel, wenn du das machst. Du musst deinen inneren Zorn entwickeln, um zu sagen, Frechheit, Unverschämtheit, das lasse ich nicht zu. Du musst etwas Kostbares, es erreicht dich heute etwas Kostbares. Das musst du lernen zu schützen. Wenn du es nicht machst, wie ist das mit dem Gleichnis? Der Same fällt auf den Weg, auf dem Felsen, unter Dornen, auf Ackerland. Wie ist das mit dem Samen, das Wort Gottes, das auf den Weg fällt? Was geschieht mit den Körnern? Was geschieht mit dem Wort, mit den Körnern des Wortes Gottes, wenn das auf einen Weg fällt? Wer hat denn Interesse, so ein Wort zu fressen? Vögel! Na, das steht ja auch im Gleichnis drin. Und dann kommen die Vögel und fressen sich voll. Und dann hast du kein Wort Gottes, weil du es nicht geschützt hast. In der Woche musst du lernen, das Wort Gottes lesen in der täglichen Andacht und es absichern. Computer, ja? Schützen. Kostbares, Schönes muss man bewahren. Selig sind, die da hören. Und die da lesen die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, aber der ist nicht, hoffentlich nicht so lang. Wie erreichen wir junge Leute? Man kann ihnen eine Frage stellen. Man kann ihnen eine Frage stellen, warum haben wir Shitstorm im Internet? Also Desinformation, alternative Fakten, Mobbing. Warum haben wir das im Internet? Antwort. Weil wir die Freiheit haben, alles ins Netz zu stellen. Ist das logisch? Dritter Punkt, dritter Satz. Es sind 9 Sätze, wie in einem Schachspiel. Am 9. ist es dann Schachmatt. Dritter Satz. Moment, wir haben ja bekommen, warum haben wir Shitstorm? Ja, weil wir die Freiheit haben, alles ins Netz zu stellen. Und warum können wir das? Vierter Satz. Weil wir in einer Demokratie über alles abstimmen können. Aha, wir sind am vierten Satz. Sind noch 5 weitere. Fünfter Satz. Und worüber sollen wir abstimmen? Über unsere Werte. Merkt ihr, jetzt wird es enger. Ja, unsere Werte, es gibt viele Werte. Schnitzel, Mode. Nächster Punkt. Moment, wir sind jetzt im sechsten Punkt. Über unsere Werte. Und was ist unser höchster Wert? Jetzt wird es spannend. Was ist unser höchster Wert? Dass wir bestimmen, ob es Gott gibt oder nicht. Merkt ihr, das geht über alle Werte hinaus, die wir jetzt gesagt haben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind die zwei Bäume im Paradies und der Mensch konnte wählen zwischen diesen beiden. So. Als die Schlange sagte, stimmt gar nicht, ihr werdet überhaupt nicht sterben, ist die Unsterblichkeitslehre über die Griechen in die katholische Kirche rein. Darum das Thema Hölle. Hölle bedeutet ja, du lebst ewig und wirst ewig gequält. Gott hat es zugelassen, dass hier die Schlange dasselbe Gewicht bekommt wie das Wort Gottes. Als die Schlange das sagte, hat er nicht gedonnert von oben und hat gebrüllt, sagt, stopp, nein. Sondern das war der Punkt, wo zum ersten Mal in unsere Welt der Zweifel einzog. Warum hat Gott das gemacht? Wieso hat er sich nicht gemeldet? Wieso ist das jetzt gleichberechtigt, das Gute wie das Böse, steht gleichberechtigt daneben? Warum? Welcher Wert? Die Freiheit. Und ihr Lieben, wenn hier eine Gemeinde wächst, dann sollt ihr jede Menschenfreiheit lassen und nicht das Gute so verstärken, ja, überverstärken oder das Böse verschwächen und so weiter. Weder das eine noch das andere. Stärken oder schwächen. Also wir haben die Vollmacht, zu entscheiden, ob Gott tot ist, ob es ihn gibt oder nicht, oder lebt. Ich lasse das zu. Und diese Würde muss respektiert werden. Und wenn wir das respektieren, werden die Leute, die von draußen reinkommen, die werden merken, hier werden wir nicht manipuliert. Hier werde ich in Ruhe gelassen. Dann kann auch ein Atheist hier sitzen oder ein anderer, der in seinen, wie soll ich sagen, Trieben gefangen ist, aber er wird angezogen. Hier ist etwas, was er sonst nicht gehört hat. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ich bin damals Jugendsekretär gewesen und ich habe eine Evangelisation auf die Straße geführt und wir haben solche Flipcharts auf die Straße gestellt und gezeichnet und so weiter. Und da war ein Mann, der war besoffen, ein Hühne von Mensch. Den nannten sie Ossi, aber das war noch vor den Ossi oder Wessis, ja. Und der hatte eine Flasche in der Hand und der saß oben, das war so ein Atrium, also so wie eine Arena. Und er saß oben und hat dann immer gebrüllt und hat mit der Flasche auf den Boden geschlagen. Und dann kam er auf mich zu, kannst du jetzt mir das mal halten? Und dann packte er mich vor allen Leuten hier am Kragen und zog mich zu ihm, den Fusel konnte ich direkt riechen. Und dann sagte er, du bist wohl was Besseres, wa? Ich schlag dir gleich eine, und das Wort sage ich jetzt nicht. Und dann war die Hand direkt vor meiner Nase. Und in solchen Momenten, ihr Lieben, ist die Online-Verbindung sehr wichtig. Und dann habe ich gebetet, Herr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin ja nicht stark. Gib mir eine Idee. Und in Sekundenbruchteilen hatte ich die Idee. Ja, von oben kam die direkt in mein Herz. Und dann sagte ich ich blickte dem Ossi furchtlos in die Augen und sagte, Ossi, so wirst du deine Probleme nicht lösen. Es gibt einen, der sie lösen wird. Und das ist Jesus Christus. Die Hand senkte sich. Der Mann sackte in sich zusammen auf die Erde. schlug die Hände vors Gesicht und fing bitterlich an zu weinen. Dann setzte ich mich neben ihn, legte die Hand um die Schulter und erzählte ihm die gute Nachricht von Christus. Ihr seid eine Gemeinde. Ihr seid schon eine Gemeinde, ja? Ihr müsst das jetzt nur noch... Gott will Menschen in eure Gemeinde schicken. Menschen, die merken, das sind nicht nur Konsumenten, die jetzt nur da sitzen, sondern die machen auch was. Die gehen ja auf mich zu. Und die stellen ja auch die richtigen Fragen. Die kannst du nur stellen, wenn du die Online-Verbindung hast. Wenn du Alleingänge machst, also ich mache so viele Alleingänge, dann bin ich normal. Und es gibt nichts Schlimmeres, ihr Lieben, als normale Adventisten. Habt ihr mich verstanden? Normale Adventisten. Damit meine ich Folgendes, die riechen nicht und stinken auch nicht. Die sind weder warm noch kalt. Die sind Brechmittel. Was hat Jesus gesagt? Kalt oder warm wärst, aber weil du weder kalt noch warm bist, werde ich dich. Es gibt noch ein anderes Wort dafür, ja, das sage ich jetzt nicht. Aber Jesus findet solche Leute zum, ja, haben wir uns verstanden, was normal bedeutet.
Steht in der katholischen Kirche der Tappenagel noch?
Ja. Ihr könnt für den Pater, Pfarrer Eholzer beten, der ist in einer Spannung drin. Ich weiß nicht, wie die nächste, wenn die Höllenlehre sie erreicht, wie sie entscheiden werden, aber die haben irgendwie Appetit bekommen, weil sie etwas hören, was sie sonst noch nie gehört haben. Und darum bitte ich euch um eure Gebete. Und wenn ich wieder mal da bin, werde ich euch berichten. Ja. So. Jetzt kommt der Schlusspunkt. Wir bestimmen, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist der 8. Satz. Jetzt kommt der 9. Satz. Aber wenn wir entscheiden, dass es Gott nicht gibt, dann müssen wir den Maßstab über richtig und falsch, über wahr und unwahr, über Recht und Unrecht, über Gut und Böse selbst in die Hand nehmen. Und wir werden selbst zum Gesetz und setzen uns an die Stelle Gottes. Und jetzt male ich euch eine Zeichnung an. Es gibt nämlich in der Evolution 5 Stufen. Die erste Stufe ist der Urknall. Nummer 1. Die zweite Stufe ist die Selbstordnung von Materie. 2. Die dritte Stufe ist die biologische Evolution. Die vierte Stufe, und jetzt wird es interessant, ist die Bewusstseinsevolution. Hier nimmt der Mensch die Evolution selbst in die Hand. Er kann ja schon sein Geschlecht selber bestimmen. Na, was für ein Fortschritt. Und die fünfte Stufe, ist, was meint ihr? Vielen Dank. Das ist die Endstufe. Es gibt ein modernes Wort, das heißt Transhumanismus. Trans heißt hinüber. Der Mensch in seinem Evolutionswahn übersteigert sich selbst. Ihr werdet sein wie Gott. Das bedeutet, er bestimmt jetzt, wer Gott ist oder welche Religion jetzt ans Ruder kommt. Und das nennt man jetzt Transhumanismus. Und das ist, das T hier oben, und das steht für Teufel, Transhumanismus oder Tier, ja, Tier in der Offenbarung. Also, jetzt können wir ein Wort lesen, damit wir den Rahmen verstehen, in dem diese Predigt hineingesetzt wurde. Der Rahmen ist in Daniel 11. Schlagt auf Daniel 11, Vers. Daniel 11. Vers 39. Egal, was vorher oder nachher steht, aber was hier steht, ist unheimlich. Vers 36. Ich lese vor. Habt ihr es? Daniel 11, Vers 36. Und der König wird tun, was er will, und er wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Denkt daran. Wir entscheiden, ob es Gott gibt oder nicht. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden, und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn ausgewirkt hat, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten. Übrigens, Lieblingsgott der Frauen, das muss ein androider Gott sein. Da gibt es weder Männer noch Weibler, nicht? Noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Das steht hier, über alles. Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren. Das sind die Militäranlagen, wo die Atombomben warten. Ja? Den Gott der Festungen verehren, den Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben. Das stimmt ja auch. Die wussten noch nichts von der Atombombe. Den wird er ehren mit Gold, Silber, Edelstein und Kostbarkeiten, und er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen. Was in aller Welt ist der fremde Gott? Wir gehen einer Zeit entgegen. Ich habe den Rahmen prophetisch jetzt gezeigt, wo die Religionen abgeschafft werden. Die Götter der Väter. Und der fremde Gott eingeführt wird. Der fremde Gott, die KI, hat eine selbstregulierende, systematische Algorithmen, wo der Mensch sich optimiert, immer weiter. Bis nach oben. So, und jetzt lesen wir weiter. In Vers 44. Übrigens, Daniel 11, das ist jetzt ein sehr schweres Kapitel. Da wird von dem Nord- und Südkönig gesprochen. Und zur Zeit des Endes wird der Südkönig sich gegen den Nordkönig so stellen, dass er ihn provoziert. Und der Nordkönig wird gegen ihn anstürmen mit vielen Wagenreitern und Schiffen. Wenn ihr die politische Situation genau im Auge behaltet, dann wird der Ort, Jerusalem, zu dem Ort, wo gesagt wird, dass der Nordkönig in alle Länder einfallen wird und auch in das heilige Land, in das werte Land, und viele werden umkommen. Und er wird alles platt machen. Das heißt, der Südkönig, ich tippe da auf den Islam, der 1500 Jahre schon gewirkt hat. Ich bin Wiener, ich weiß, dass die Wiener so tapfer waren bei den Türkenkriegen damals, dass sie die Stadt einnehmen wollten. Und ich kenne ja Wien wie meine Westentasche. Da gibt's die Bäckerstraße, da gibt's die Naglergasse, die Färbergasse. Also Bäckerstraße, alle Bäckereien von Wien. Und dann hebte und senkte sich der Bottich da in der Bäckerstraße. Und da haben die Türken einen Gang gegraben in die Mitte von Wien. Die konnten Wien nicht einnehmen. Die hatten zwar Kanonen, haben die Festung in Trümmern geschossen, aber sie kamen nicht rein. Und der Bäckermeister hat sofort die Leute geholt und die haben dann Pech reingeschüttet. Und dann hatten die Türken Pech und mussten zurück. Und also die Wiener haben gewonnen. Mit den Polen als Prinz Eugen und so weiter. Sonst hätten wir überall schon Minarette. Das heißt, der Südkönig provoziert ihn durch die Zwillingstürme, durch den Golfkrieg. Ja? Und die Amerikaner als Supermacht, Vertreter des Nordkönigs, die haben ein Problem. Israel hat 200 Atombomben. Was ist, wenn der Iran jetzt oder Pakistan jetzt zündeln, dann muss Amerika einmarschieren in Israel. Geht gar nicht an. Denn die wollen ja die from the river to the sea, sie vertreiben, ja? Also ist Amerika gezwungen einzugreifen. in das Werte Land einzufallen. Und jetzt kommt die Aussage. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken von Osten und Norden, und er wird mit großen Grimm ausziehen, aber es wird mit ihm ein Ende machen. Jetzt bin ich am Anfang der Predigt. Wann wird Mitternacht sein mit dem Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt? Wann wird das sein? Der Papst, von dem wird gesagt, alle Wege führen nach Rom. Das müssen wir jetzt streichen, weil die Reise nach Jerusalem, ihr kennt das Spiel, ja, wo immer ein Stuhl zu wenig ist, weil der Papst, die katholische Kirche, seit eh und je ein großes Interesse hatte am geschichtsträchtigsten Ort der Erde, in Jerusalem, die Eucharistie zu feiern. In Jerusalem. Und wenn die Supermacht Amerika sich mit dem Papsttum verbindet, das Buch Der große Kampf von Ellen White, dann wird das protestantische Amerika, also die 660 Millionen Evangelikale, die Hand über den Abgrund, das ist der Okkultismus, dem Papst reichen. Und diese drei werden die letzten Kontrollen über diese Erde machen. Das Mahlzeichen. Die Installation des Mahlzeichens. Und die werden jetzt verschreckt durch Gerüchte von Osten und Norden. Die Gerüchte von Osten ist, so wie der Blitz zuckt von Westen nach Osten oder von Norden nach Süden. Was steht in deinem Text? Matthäus 24. So wie der Blitz leuchtet. Die Frage ist, wenn sie sagen, er ist in der Kammer, geht nicht rein. In der Wüste geht nicht raus. Es geht um falsche Christus. Der richtige Christus ist der, der da kommt. Der Advent-Christus. Deswegen sind wir Adventisten. Und was steht da? So wie der Blitz leuchtet. Von Osten nach Westen, vom Aufgang der Sonne bis zu seinem Niedergang. Und was ist der Norden? Groß ragt empor der Berg Zion, die Stadt des heiligen Gottes. Schlagt auf Psalm 48. Ein Psalm der Söhne Koras. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt, der Gottesberg im fernsten Norden. Der Teufel kann niemals. Den Berg der Versammlung wird er in Hebräerbrief genannt. Der Berg Zion ist der Berg der Versammlung, wo die Gemeinde auch ist. Hebräer 12 steht das. Das heißt, die Gerüchte von Norden sind die Worte, die die Adventgemeinde ausspricht, dass Christus bald kommt. Die Gerüchte von Osten, das ist die Wiederkunft Christi. Und die Gerüchte von Norden, das ist der Ort, wo die Gemeinde die Botschaft nach draußen bringt. Und dann werden die Leute, wenn es dann soweit ist, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, entweder Mahlzeichen oder Siegel, dann werden sie nachher das Wort Gottes suchen und nicht finden. Das ist dieser Zeitpunkt, wo die Gnadenzeit zu Ende ist. Das ist Transhumanismus. Wo hier der Geist Gottes ausgegossen ist, in dieser Zeit wird die Botschaft verkündet, die Gerüchte werden verbreitet. So, und das ist die Zeit, wo ich eingezeichnet habe, dieser Bogen, wo wir alle Krankheiten und alle Gebrechen heilen. Und da brauchen wir uns keine Sorgen machen, ob wir in dem Haus, wo wir Krebskranke geheilt haben, auch ein Abendessen bekommen. Wir werden weder kaufen noch verkaufen können. Immer wenn ich fliege, ich freue mich immer, wenn ich frei bin. Das Gepäck ist aufgegeben und ich freue mich, wenn ich keine Tasche habe. Was hat Jesus gesagt? Nehmt keine Tasche, keine zweite Garnitur, Unterwäsche, kein Gold in den Gürtel. Denn der Arbeiter ist seiner Lohnes wert. Das heißt, wenn die Arbeiter gewonnen werden für die große Ernte, haben wir ausgesorgt. Wir brauchen keine Rente mehr. Wir brauchen auch keine Unterkunft mehr. Wir brauchen keine Wohnung. Wir brauchen keine Miete mehr bezahlen. Wieso denn? Ja, wir kommen überall unter. Wenn ein Haus kommt, spricht Friede sei diesem Haus. Na, freu dich. Du hast immer eine Unterkunft. Bis zum Gnadenzeitende. Und dann kommen die sieben Plagen und so. Das ist eine andere Sache. Ich habe euch den großen Rahmen gezeigt. Also, freuen wir uns. Und achtet auf die Schreihälse, die euch Gewissen machen. Schau, dass du sündlos wirst, bevor Christus kommt. Ja? Na toll. Macht Stress. Habt ein scharfes Auge. Denn Gemeinde bedeutet mündige Christen. Bedeutet, dass ihr eine Hirtenfunktion übernimmt, damit eure Lämmer, die in eurer Gemeinde sitzen, vor den Wölfen geschützt werden. Also wunderbar. Ihr werdet ausgerüstet, ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt euch nur freuen auf das, was kommt. Amen.